Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Das Jahr der Mamba ist gerade mal gut eine Woche alt, aber so richtig so den entspannten Start gibt es eigentlich nicht. Ne? Nächste Woche dürften dann Trade-Gerüchte und vielleicht auch Trade-Meldungen nochmal ordentlich Gas geben, wenn dann weitere Spiele getradet werden dürfen. Es gibt dazu einige große Teams, bei denen es immer mehr Fragezeichen gibt. Und wir haben auch die nächste bittere Verletzung. Und um den Januar bestens informiert zu starten, sitzt er mir deshalb leider wieder virtuell gegenüber, der auch am Laptop jederzeit unzensierte.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Abschied noch nicht ganz verkraftet. Es war eine schöne Woche.
Das stimmt. Ja. Also gerade wenn man den Kontrast hat mit Alltag minus 10, glitschige Straßen, man muss Dinge tun, man muss arbeiten. Ständig verletzt sich hier und da irgendjemand. Nicht, weil er auf dem Eis ausgerutscht ist, sondern aus irgendwelchen anderen Gründen. Das ist, ja, manchmal ist es halt einfach bitter, aber was will man machen? Es muss ja weitergehen.
Es muss weitergehen. Und ich meine, man muss auch sagen, da war der Urlaub mit 4 Grad und Regen, war da einfach schön, und glitschigen Straßen, war da einfach schon schöner, ne?
Ein sogenanntes Idyll.
Ja. Wir haben also richtig schön die Bäuche in die Sonne gehangen, eine Woche. Und sind deshalb bestens erholt zusammen. Und deshalb auch gleich mal so meine Einstiegsfrage. Wie sehr warst du eigentlich bereit dafür, dass Chris Dunn und Lauri Markkanen 6 Jahre nach dem Butler-Trade endlich die Liga aufmischen?
Ich finde es eh relativ lustig, dass vor ein paar Wochen alle, also wir ja auch so, Lauri Markkanen, Jazz sind ja irgendwie nicht so geil. Ist das vielleicht derjenige, der jetzt irgendwie per Trade irgendwo einen Contender zum Überteam macht oder so? Seitdem heißt es das Team im Westen mehr oder weniger. Ja. Wir werden ja heute auch wahrscheinlich ein bisschen über die Krieger sprechen, über die grundsätzlich die alten Zossen im Westen, die irgendwie gerade so versuchen, sich an den Play-in-Platz zu klammern und alle irgendwie nicht so wahnsinnig geil dabei aussehen. Die Jazz sind da mittendrin und sind formstärker als die alle.
8-2 die letzten 10.
Ja. Und ja. Also die spielen halt auch irgendwie guten Basketball. Es ist teilweise irgendwie ein komisches Team. Also ich finde es immer noch faszinierend, dass Walker Kessler von der Bank kommt und John Collins der Starting-Fünfer ist, obwohl der von allen Rotationsspielern mit ganz, ganz großem Abstand die miesesten On-Off-Werte hat. Aber irgendwie funktioniert's halt. Und ja, irgendwie ist der Mix okay mit einem Backcourt, den so keiner auf dem Schirm hatte. Lauri ist natürlich geil, aber es ist ja sonst irgendwie ist schon ein spezielles Team. Und im Moment kommen sie jetzt wieder an den Punkt, wo Danny Ainge sich überlegen muss, lass ich Will Hardy jetzt machen? Oder verkackt der mir damit nur alles?
Muss ich doch den Coach wechseln.
Oder ich grätsche ihm einfach in die Beine und trade jetzt halt meine guten Spieler. Aber ja, weiß ich nicht. Irgendwie, die schieben sich schon ein bisschen in den Weg von den größeren Namen im Moment.
Ja, vielleicht müssen wir so weitergehen. Ja, eben. Vielleicht müssen am Ende dann doch die Warriors überlegen, ob sie Steph Curry mal traden wollen, um da noch ein bisschen sich für die Zukunft aufzustellen, weil solange man noch was für ihn bekommt, ne?
Ja, genau. Dann endgültig auf die zweite Timeline setzen.
Ja, genau. Ja, ist langsam Zeit. Also und nur noch eine Timeline, aber halt nicht die, mit der alle gerechnet haben, sondern einfach mal so ein bisschen, ne? Ein bisschen konträr, weil Light Years Ahead und so.
Das ist jetzt Jonathan Kumingas Team.
Oder Moses Moody, aber der spielt halt nicht.
Weil eben, deswegen eher Kuminga, der, ja, da müssen wir gleich drüber reden. Aber ja. Kuminga ist Wahnsinn.
Kuminga ist Wahnsinn und wir werden tatsächlich intensiver drüber sprechen. Die Warriors sind nämlich unser großer Headliner heute, weil, ich meine, es ist ja teilweise, läuft es ja auch ganz okay. Sie hatten auch gegen die Nuggets theoretisch gewinnen können gegen die Nuggets, hätte Nikola Jokic nicht aus 80 Metern Entfernung irgendwie einen wilden Dreier übers Brett getroffen zum Sieg mit der Schlusssirene.
Fairerweise hätten sie das Spiel sonst in der Overtime verloren.
Wahrscheinlich. Der Trend sprach gegen sie. War nicht ihr Friend.
Ja, die Warriors haben jetzt halt auch irgendwie das jetzt innerhalb von ein paar Wochen schon ungefähr 12-mal geschafft, 50 Punkte Vorsprünge noch zu verkacken in dem Spiel auch. Früher war das immer so das Ding, was die anderen gegen die Warriors gemacht haben, wenn die mal kurz ernst gemacht haben. Jetzt ist das durch.
Warum das so ist, erfahrt ihr eventuell später. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Wir schauen uns auch die Raptors und die Knicks an, weil da läuft es ja im Gegensatz dazu relativ gut. Die Raptors zwar jetzt vergangene Nacht knapp verloren gegen den Lakers.
Beschissen worden. Ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz von Darko Rajakovic schon gesehen hast. Wenn nicht, guck sie dir an. Es ist einigermaßen geil.
Nicht begeistert. Er
hat auf jeden Fall auch eine gute Geldstrafe dafür bekommen, aber der Ärger war verständlich, wenn man sich so das letzte Viertel angeguckt hat.
Ich bin nicht bis zum letzten Viertel gekommen, muss ich gestehen. Aber von daher bin ich, die ersten 3 habe ich bis jetzt geschafft, aber dann.
Und dann Pressekonferenz,
wie gesagt. Und dann Pressekonferenz. Ja, ich bin gespannt. Aber man muss, nachdem LeBron beschissen wurde, kann auch mal LeBron auf der guten Seite des Bescheißens stehen, ne?
Einmal.
Ausnahmsweise. ausnahmsweise. Genau, das werden wir uns genau anschauen. Und zum Einstieg würde ich sagen, sprechen wir über das Team, das vergangene Nacht auch gewonnen hat, die Grizzlies.
Das heißeste Team im Westen übrigens. Das heißt, 3 Siege in Folge, längste Streak.
Ja, besser als die Jazz, die direkt danach kommen. Davor war die Streak so halbwegs verständlich, weil Ja Morant war zurück. Sie haben auch die Lakers geschlagen zum Beispiel. Und jetzt ist Ja Morant dummerweise verletzt. Und nicht 2 Wochen, nicht 3 Wochen, sondern für den Rest der Saison im Training an der Schulter verletzt, Riss im Schultereckgelenk. Und du als Grizzlies-Verantwortlicher würdest du sagen, okay, Freunde, also wir haben jetzt vieles versucht. Permanent verletzt sich irgendjemand langfristig. Jetzt ist es halt dann doch dieses Übergangsjahr, das wir eigentlich vielleicht so gar nicht unbedingt wollen.
Ja, also jetzt ist die Entscheidung für sie ja getroffen worden, leider, muss man sagen. Also auch wenn sie jetzt in Dallas gewonnen haben und davor auch die Suns geschlagen haben. Ich meine, gut, gegen die Suns kann man mal gewinnen, aber also die Mavs waren ja zuletzt gut und die haben sie jetzt dann auch, so, ich glaube, auch ohne Jaren Jackson geschlagen. Desmond Bane war halt ziemlich überragend wieder. Man hat ja über die ersten 25 Spiele der Saison gesehen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Team ist, was
viele Spiele gewinnt.
Genau. Also gerade offensiv, ne? Die können schon irgendwie eine defensive Identität haben. Die haben auch ein paar gute Spieler, aber so der Mix insgesamt ist einfach offensiv nicht gut genug. Selbst mit Morant waren sie offensiv ja nicht richtig stark jetzt über die letzten Wochen. Sie waren besser, aber sie waren immer noch nicht richtig gut. Und ich denke, was sie jetzt machen können oder sollten, wäre halt tatsächlich sich überlegen, so über den nächsten Monat, den wir noch haben, bis die Trade Deadline ansteht, ob man halt proaktiv schon etwas adressieren kann, was man auch mit Morant brauchen wird, weil also es gibt ja ein paar ziemlich offensichtliche Punkte, die sie einfach adressieren können. Also in erster Linie halt Shooting, Länge auf dem Flügel. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt auch schon ganz lange haben. Und sie haben über die letzten Jahre da einiges an Tiefe verloren. Sie haben ein paar junge Spieler, die sich bisher aber nicht unbedingt aufgedrängt haben. Ich fand zwar Zaire Williams, wenn er mit Morant zusammengespielt hat, dann hat er schon sehr davon profitiert, weil er einfach so ein Playmaker gab es ja sonst auch nicht im Kader. Der hat ihn viel für Lobs gefunden, da konnte man irgendwie die Athletik sehen, da hat er ein paar offene Dreier getroffen und so, aber trotzdem ist das ja bisher alles eher enttäuschend. Und da müssen sie sich halt überlegen, ob sie irgendwas machen können, um vielleicht schon mal jemanden noch zu holen, der sich dann irgendwie erstmal ans Team gewöhnen kann und der dann nächstes Jahr quasi, wenn's voll wieder losgeht, einfach sofort hilft, weil also selbst wenn diese Saison dann vielleicht verloren ist, dann könnte man daraus halt trotzdem noch was machen. Und also, dass es halt ein paar Bedarfspunkte für sie gibt, ist halt einigermaßen offensichtlich.
Also im Grunde jetzt schon so ein bisschen aufstellen quasi für nächstes Jahr. Und dann,
ja, genau. Also man könnte es ja auch quasi als vorgezogene Free Agency sehen. Ja. Weil also Memphis ja jetzt in der Regel auch kein Team ist, was da irgendwie dann der ganz große Player ist. Sie haben auch sowieso nicht mehr so viel Kohle zur Verfügung, weil Desmond Bane, dessen neuer Vertrag kickt ja dann auch für nächste Saison rein. Also es ist dann ab jetzt sowieso eher via Trade zu machen. Und ich finde, man hat jetzt über die letzten Wochen wieder kurz sehen können, okay, dieser Kern aus Bane, Morant und Jackson, der ist eigentlich richtig geil. Also damit kannst du ja wirklich was anfangen, wenn die gesund sind. Das ist ja schon richtig gut, aber du brauchst halt noch mehr. Also du brauchst halt noch Stücke drumherum. Und da können sie jetzt halt gucken, finden sie einen Weg, diese Stücke zu bekommen. Auch, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass nachdem das mit Marcus Smart in dieser Saison bisher ja sowieso nicht wahnsinnig überragend gelaufen ist, ob man da vielleicht irgendwie guckt, dass man den abgibt für einen größeren Wing oder irgendwie sowas in der Art, man da den Markt sondiert oder so. Aber also in erster Linie finde ich einfach, dass es verdammt schade ist. Also ich habe mir schon, als ich das gestern Morgen gesehen habe, das kann jetzt irgendwie, ist jetzt auch nicht wirklich euer Ernst. Weil, jetzt ganz abgesehen davon, dass mir natürlich Morant über die letzten Jahre wie allen anderen auch, also beziehungsweise gerade über das letzte Jahr ziemlich auf die Nerven gegangen ist mit den Sachen, die er so abseits des Feldes gemacht hat. Über die letzten Wochen habe ich kein Team häufiger geguckt als Memphis, also seitdem er wieder da ist, weil es einfach eigentlich
macht Spaß,
gar keinen spektakuläreren Spieler gibt in der Liga. Und es ist einfach super unterhaltsam, ist den beim Zocken zuzusehen. Und ich fand auch das schon einigermaßen beeindruckend, dass er halt irgendwie ja keine Anpassungszeit gebraucht hat oder so, sondern dass er eigentlich voll da war, also direkt im ersten Spiel mit dem Game Winner und auch über die Spiele danach. Jumper, klar, immer noch eine Baustelle. Trotzdem, der bringt halt irgendwie sofort so eine Dynamik rein. Und es ist halt eigentlich voll schade, dass dieses gesamte Jahr ein komplett verlorenes Jahr für ihn ist. Also teilweise selbst verschuldet, aber für diese Schultergeschichte kann er jetzt ja nichts. Ist auch eh völlig absurd, ne? Für dieses Spiel gegen die Suns hat er sich ja sogar noch vorher aufgewärmt und sie haben geguckt, geht's vielleicht. Mhm. Da dachte man jetzt nicht, dass der dann irgendwie monatelang raus ist und dann direkt als nächstes, ja, nee, Saisonende. Ja, scheiße. Kann man da nur sagen.
Also, das trifft's ganz gut. Ja, das ist mega bitter. Also bleibt auch nicht viel zu sagen im Endeffekt. Wäre schön gewesen, das Ganze noch zu verfolgen. Wäre auch eine spannende Storyline noch gewesen für den Rest der Saison. Okay, was ist noch möglich mit Morant? Also du hast ja gesagt, sie waren eines der unterhaltsamsten Teams und es hat auch funktioniert auf dem Parkett. Und dann, ja, gerade wenn man sich den Westen unten anschaut, was wir gleich noch ein bisschen mehr machen werden, es wäre jetzt nicht unmöglich gewesen, dass sie da doch irgendwie ins Play-In rutschen und dann hättest du halt irgendwie dann vielleicht noch so ein Sleeper-Team hinten raus gehabt und so. Und jetzt ist es dahin und jetzt halt mal schauen, was im Sommer passiert. Ich bin halt, mein Memphis, wir haben ja irgendwie vor drei Jahren drüber gesprochen, dass sie halt, also A, wahnsinnig viele gute Spieler schon haben und dann B, halt diese ganzen, noch interessante Spiele für andere. Sie waren so tief und irgendwie haben sie das ja so ein bisschen eingebüßt. Also ich bin gespannt, was sie machen. Von daher finde ich dann den Smart Vorschlag in Anführungszeichen oder was du Smart gesagt hast, finde ich jetzt ganz interessant, weil du dir halt überlegst, okay, das ist jetzt vielleicht einer, der hat jetzt hier noch nicht so seine perfekte Heimat gefunden bis jetzt. Vielleicht tut das noch, man weiß es ja nicht, aber zumindest, wo du sagst, okay, das ist aber auch ein Spieler, der interessant sein könnte für andere Teams. Und dann, dass du dann halt jemanden, weil es dieses Jahr sowieso egal ist, nächstes Jahr hast du Morant wieder, dass du dann halt dann wirklich diese Baustelle auf dem Flügel dann irgendwie schließen kannst, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob für wen Smart dann interessant sein könnte, der Wings anzubieten hat, aber zum Beispiel für Brooklyn interessant wäre oder so. Ob du dann halt da irgendwie jemanden von so ein Dorian Finney-Smith oder sowas bekommen kannst oder einen Royce O'Neal oder der jetzt natürlich nicht ganz so lang ist, aber ja.
Das will ich meinem lieben Freund Marcus Smart nicht antun, in Brooklyn zu landen.
Ja, wenn dann noch Donny Mitchell kommt dazu.
So ein seelenloses Team. Tut mir leid. Ich weiß, nein, du magst sie eigentlich, aber ich irgendwie, die geben mir wirklich am wenigsten von allen Teams in der Liga.
Es ist schon ein bisschen nichts sagen, was gerade passiert. Ne? Muss man schon sagen. Aber irgendwie, also
lauwarmes Leitungswasser.
Ja.
Das sind die Brooklyn Nets.
Ja. Was aber, wenn es so richtig kalt ist, kannst du mal, ne, wenn du draußen bist, wirst du ja kein kaltes Leitungswasser.
Dann trinkst du das zum Aufwärmen, ne? So, ja, Max Marbeiter trinkt dann ein Glas, ja, lauwarmes.
So, ne? So Hände aneinander reiben und dann mal einen schönen Schluck lauwarmes Leitungswasser.
Ganz tief rein in die Budde. Ja, ja, sehr gut.
Ja. Nein, weil es nur ein Beispiel für Teams, die jetzt halt diverse Wings haben und vielleicht jemanden abzugeben haben und vielleicht auch Verwendung hätten für einen Spielertypen wie Smart. Wobei es gibt viele Teams, die Verwendung hätten für einen Spielertypen wie Smart.
Ja, eigentlich schon. Also man muss ja sagen, die Saison war für ihn bisher auch echt nicht gut. Also ich hab neulich so einen Take gesehen, dass er vielleicht der schlechteste Veteranenstarter der Saison bisher war. War erstmal wütend, haben mir dann die Zahlen angeguckt und gedacht, okay, ich kann irgendwie verstehen, wo es herkommt. Es hat meine Gefühle verletzt, aber dann hat er halt die Lakers abgeschlachtet, ne? Also, ja. Lakers hat er 8 oder 9.
Für die reicht's halt immer noch.
Jetzt gerade am Wochenende. Die Lakers sind ein Team, was ihn unbedingt, also, was ihn voll gut brauchen könnte. Also, wer weiß.
Aber die haben keine langen Wings, die sie abgeben können, oder?
Hat den Cam Rettich. Aber den brauchen natürlich dann wiederum auch. Es ist kein logischer Trade-Partner. Ich bin nur am Überlegen, welche Teams halt jemanden wie Smart brauchen können. Du weißt ja, es gibt immer Mittel und Wege.
Die Bucks.
Der dritte Teams und den ganzen Kram. Ja, die Bucks, klar, könnten damit auch viel anfangen. Das wäre dann aber irgendwann ein bisschen zu viele ekelhafte Querverbindungen zwischen Milwaukee und Boston.
Ja.
Wir haben aber ein bisschen Mittelfinger, also klar, die könnten die tatsächlich brauchen. Ja. Bloß nicht. Die haben aber auch keine langen Wings abzugeben. Ich glaube nicht, dass die Grizzlies Bossman 99 haben wollen.
Wer weiß.
Einer für die Zukunft, ne?
Genau. Baustein. Ja, wie gesagt, vielleicht mehr Team-Trade. Es wird ja spannend Richtung nächste Woche. Also wir beobachten das natürlich und sollte es was geben, sprechen wir auch drüber. Ich meine, nachdem du die Lakers erwähnt hast, über die Lakers werden wir am Freitag sprechen. Ne? Da gehen wir mal in die Tiefe.
Genau.
Nachdem die Lakers ja jetzt zwei in Folge gewonnen haben, auch zwei gute in Folge, also einmal gegen die Clippers, einmal jetzt gegen die Raptors vergangene Nacht. Genau.
Gegen die Grizzlies hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen, wenn Memphis nicht so ein krankes Shooting-Luck gehabt hätte in dem Spiel. Aber fand ich trotzdem okay.
Ich muss ja gestehen, ich vergieße selten eine Träne, wenn die Lakers nicht gewinnen. Also von daher, das ist für mich okay. Aber ja, Smart bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Das ist ja auch manchmal so, Situation passt nicht perfekt und dann kannst du nicht das abrufen, was man gewohnt ist und so. Und dann gibt's irgendwie was Neues und dann, ne, neue Lebensenergie, wie der Schluck lauwarmes Leitungswasser und dann läuft alles wieder wie von selbst. Also von daher. Ja. Dann lass mal gucken. Also ich würde sagen, wir gehen Richtung Warriors.
Ich würde ja vielleicht noch einmal ganz kurz zwei News-Items. Also wir haben einerseits ja Glück, dass Tyrese Halliburton erstmal nur für
so
2 Wochen ausfällt. Das sah ja auch richtig scheiße aus. Mhm. Also es kann auch mehr werden, aber hoffen wir erstmal, dass es nur 2 Wochen sind, weil sonst läuft er auch Gefahr, das All-Star-Game in Indianapolis zu verpassen, obwohl er dort eigentlich sowas wie der Bürgermeister sein sollte. Insofern trotzdem ja wohl erstmal Glück im Unglück. Und dann natürlich auch noch Shoutout an deinen persönlichen guten Freund, unser aller guten Freund, Eric Spoelstra. Neuen 8-Jahres-Vertrag,
ja.
Ich hätte ihm den auch gegeben, wenn ich Miami wäre. Von daher, ja. Also man wundert sich dann vielleicht über die Zahl, aber er ist halt Miamis Popovic. Ja, nur, dass er seinen Fastball immer noch hat im Vergleich zu Greg Popovich. Im Gegensatz zu Greg Popovich.
Du weißt nicht, was der mittlerweile etwas ältere Greg Popovich langfristig plant und warum er genau dieses Jahr das macht, was er macht, was eigentlich niemand nachvollziehen kann. Vielleicht steckt ein größerer Plan dahinter.
Ja, vielleicht wechselt er auch irgendwann einen Spieler ein, der sich einfach nur unten an die Beine von Wembanyama mit dranhängt, damit es einfach ein bisschen anstrengender für ihn ist.
Ja, genau. Und dann nächstes Jahr, wie gesagt, kommen die Fesseln ab, darf er die Handschuhe ausziehen und dann.
Dann Vollgas.
Und dann Vollgas. Bam. Ja, man weiß es nicht. Ja, aber Spoelstra natürlich, gut, man hat natürlich auch schon relativ viel Zeit gehabt, sich kennenzulernen. Und ist, glaube ich, auch relativ überzeugt von sich, zu Recht. Und deshalb, ich dachte auch, okay, krass, 8 Jahre, aber warum nicht? Also ich meine, er scheint ja nicht nachzulassen. Miami ist ja wieder gut unterwegs, also auch, ja, also auch noch nicht gesichert alles, also auch, ich meine, sie sind momentan, glaube ich, an 5, ne, also doch, also es ist für ihre Verhältnisse in Regular Season eigentlich überragend unterwegs.
Ja, im Vergleich zur letzten
Saison. Ja, nein, obwohl halt Butler immer wieder raus und Bam raus und Hero raus und dann.
Ich finde, man registriert das irgendwie schon kaum noch. Also wenn man so einen Miami Boxscore sich anguckt, das ist ja nie, sind ja nie alle
dabei. Nee, einer fehlt halt immer, ne?
Ja. Butler hat jetzt auch schon wieder 5 Spiele in Folge verpasst. Ja. Aber irgendwie machen die halt einfach ihr Ding.
Aber das ist nicht so schlimm.
Eben.
Wie wenn D'Angelo Russell und Rui Hachimura fehlen.
Ja. Das ist.
Es ist nur Jimmy Butler. Also übertreiben wir mal das ja nicht.
Sehr richtig.
Wenn ich das denke, hätte ich Spoelstra vielleicht nur 7,5 Jahre gegeben. Weil, ne? Brauche auch nicht jede Entschuldigung irgendwie nehmen.
Ja, er hat halt Glück.
Ja, hat jetzt Glück gehabt, dass Pat Riley irgendwie, dass sie sich gut verstehen. Da ist 8. Jahr noch oben drauf bekommen. Aber ja, nee, Shoutout auf jeden Fall. Absolut zu Recht. Und wenn du jetzt keine weiteren Einwände hast, dann würde ich so langsam Richtung Bay Area schippern.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Einwände gehabt.
Ja, das stimmt.
Und kein Geld in die Schweiz überwiesen.
Das war die blöde Frage.
Ja, genau.
Ja. Das erlaube sie sich. Genau, wir gehen Richtung Warriors. Bevor wir richtig Richtung Warriors gehen, schauen wir allerdings noch ein bisschen Richtung Werbung, beziehungsweise machen etwas Werbung, denn bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr auf Spiele wetten. Ihr könnt euch auch überlegen, wer denn so die Playoffs erreicht, beziehungsweise wie groß die Chancen einzelner Teams sind, die Playoffs zu erreichen. Und da wir über die Warriors sprechen, haben wir uns gedacht, schauen wir uns mal die Quoten der Buchmacher für die Warriors, für das Erreichen der Playoffs der Warriors an. Und die stehen momentan bei 2,4. Und das ist jetzt vielleicht, das klingt solide, man kann es auch vielleicht im Vergleich sehen zu den anderen beiden Granden, die da unten so rumdümpeln im Westen, nämlich der Lakers und der Suns. Die Lakers bei 1,8, die Suns bei 1,4. Und keine Ahnung, vielleicht oder die Frage, bei den dreien, glaubst du, egal auf wen man setzt, man bekommt am Ende was raus? Oder beziehungsweise man gewinnt am Ende? Und B, wenn nicht, auf wen würde, wer ist für dich am wahrscheinlichsten, beziehungsweise wer fällt für dich am wahrscheinlichsten raus?
Also, zum Ersten, ich würde auf keinen Fall eine Kombi-Wette auf alle drei machen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr hoch.
Dafür ist Utah zu stark.
Die sind ja alle im Moment nicht auf dem Playoff-Platz. Das ist ja, die sind auf den Plätzen 9, 10 und 12.
Ja.
Also keins davon ist im Moment ein safes Playoff-Team und da ist auch noch dann ein bisschen was vor ihnen. Und also ich würde schon stark davon ausgehen, ja, wobei, also ich habe ein gewisses Vertrauen in die Lakers. Ich denke auch, dass die Suns eigentlich, auch wenn das nicht so geil ist, dass die immer noch mit ihrem Talent so einen gewissen Margin of Error haben, der am Ende wahrscheinlich dazu führen wird, dass wenn sie im Play-In sind und da dann beispielsweise gegen Houston spielen, dass ich dann bei ihrer Erfahrung trotzdem auf sie setzen würde, also bei der individuellen Qualität. Deswegen glaube ich das schon auch. Bei den Warriors bin ich im Moment so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo ich denke, das wird vielleicht einfach nichts mehr. Also es läuft halt im Moment einfach nicht gut. Klar, Draymond kommt jetzt wieder mit der mit der krassen Medientour, die er jetzt gerade schiebt, die, also da können wir gleich drüber reden, aber ja. Das wird natürlich helfen, aber Chris Paul ist jetzt halt erstmal auch wochenlang raus, nachdem er an der Hand operiert wurde. Der war einer der stabilisierenden Faktoren in dieser Saison. Also ich glaube auch der beste Spieler, was die On-Off-Werte angeht und so, das ist nicht komplett von der Hand zu weisen, dass der jetzt dann auch rausfällt. Du hast halt irgendwie immer noch so viele, ja, Diskrepanzen in Sachen Spielzeit und von dem, was die Leute dann abliefern auf dem Court. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass Steve Kerr weiß, wen er eigentlich spielen lassen will. Mhm. Auch zu Recht, weil bisher halt einfach keine richtig guten Kombinationen gefunden werden. Und natürlich sagt man einerseits, okay, ich vertraue auf Steph, auf irgendwie die Championship-Knowledge und so. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sie noch einen Trade machen. Darüber können wir ja dann auch gleich noch sprechen. Aber im Moment würde ich sagen, das ist so das Team. Ich glaube es im Moment nicht mehr so richtig, weil halt einfach der Westen ziemlich tief ist und sie sind auf 12. Sie haben da schon ein bisschen was zu klettern. Und wenn wir so über die auf die letzten Jahre gucken, es war jetzt auch nicht so, dass sie in jedem Jahr halt Bäume ausgerissen haben. Klar, sie sind 2022 Meister geworden. Ja. Aber sonst, also es ist ihnen halt irgendwie einfach, glaube ich, so eine gewisse Konstanz abhanden gekommen und auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit, die sie ja über lange Zeit ausgezeichnet hat. Die ist jetzt halt einfach nicht mehr da. Und im Moment, der Westen ist gut. Es gibt viele Teams, die, wo ich das Gefühl habe, der Trend geht eher in die richtige Richtung. Und die Warriors gehören einfach im Moment nicht dazu.
Es geht so auf und ab, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also es gibt ja Phasen, in denen man denkt, und auch also sowohl während einzelner Spiele als auch jetzt so dann insgesamt über mehrere Spiele oder über ein, zwei Spiele vielleicht auch mal nur, wo du denkst, okay, jetzt so langsam, das sieht wieder aus wie früher. Aber wie du sagst, also es war eigentlich das Championship-Jahr war, klingt jetzt ein bisschen gemein, also ich glaube, Zach Lowe hat es auch ähnlich formuliert, aber es war so ein bisschen der Ausreißer sozusagen. Und trotzdem total verdient und trotzdem alles wunderbar, aber es war halt die zwei Jahre davor, auch aufgrund der Verletzungen natürlich von Clay und so, war es einmal ganz schlecht, einmal sind sie, glaube ich, im Play-In dann rausgeflogen und dann Championship und letztes Jahr dann zweite Runde. Also es war so, sie sind schon länger nicht mehr dieses Überteam.
Genau, und sie waren letztes Jahr, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, auch nur der Sixth Seed, ne?
Und haben, ja, genau.
Haben quasi kein Auswärtsspiel gewonnen über die gesamte
Saison. Genau. Und es gab halt schon immer Schwächephasen sozusagen. Und sie sind halt einfach, es ist halt ein Team, das eine Dynastie begründet hatte, aber das jetzt halt einfach immer älter wird. Und so dieser Übergang holpert momentan halt ein bisschen. Von daher weiß ich auch nicht, ich würde auch nicht zu 100% drauf vertrauen. Also weil es halt, ja.
Es hat schon Gründe, dass sie die beste Quote haben, sagen wir mal
ja,
so.
Ja, es klingt trotzdem verlockend, genau, aber ich würde auch nicht zu 100% drauf vertrauen, dass es am Ende reicht. Gerade weil eben, wie du sagst, also sie müssen ja erstmal ins Play-In und dann hast du halt dieses eine Spiel, in dem es halt dann laufen muss und ob dann halt alles zusammenpasst. Ich würde nicht ausschließen, dass es dann irgendwie noch, wie du sagst, über den Trade, dass da noch was passiert oder dass man dann auch, wenn Draymond zurückkommt, der die Defense etwas stabilisiert, dass es dann und sie irgendwann doch Lineups finden, die funktionieren, dass es dann besser aussieht, aber Stand jetzt
garantiert. Da würde ich am besten eher die Dreierquote der Houston Rockets empfehlen, als die der Warriors tatsächlich.
Es ist hart. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, aber ja. Ist natürlich wie immer alles komplett ohne Gewehr, ne? Ist ja klar. Von daher schauen wir mal und nach dem Hinweis gleich gehen wir direkt mal in die Tiefe bei den Warriors. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus erlaubt nach Whitelist Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und da sind wir jetzt angekommen und wir haben es ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Also es gibt diverse Probleme und jetzt kommt Draymond zurück. Wunderbar. Also tatsächlich wunderbar, weil ich habe es ja gerade auch kurz im Segment gesagt, so die Defense war jetzt nicht richtig geil über die letzten Wochen und da kann Draymond auf jeden Fall helfen. Gut, dass sie das Gespräch mit Adam Silver geführt hat.
Oh meine Fresse.
Glaubst du, dass er wirklich, also kannst du es dir vorstellen, dass er wirklich nach dieser ganzen Geschichte um den Schlag gegen Nurkic, dass er wirklich ins Nachdenken gekommen ist und sich gedacht, boah, okay, nee, irgendwie, man weiß ja nicht, was der ganzen Sache zugrunde liegt. Also es hat sich ja wirklich gehäuft in letzter Zeit und es ist ja irgendwie dann, also kannst du dir vorstellen, dass wirklich an so einem Punkt, wo er sagt, okay, es ist zu viel oder ist es jetzt halt so, ja, glaubst du, es ist so ein bisschen, du hast ja auch gesagt, Medientour.
Für mich ist das eine Aussage, die man tätig, damit Leute irgendwie im Rall darüber reden. Also für mich ist das genauso glaubwürdig wie LeBron nach den Conference Finals letztes Jahr, wo er gesagt hat, ich weiß auch nicht, ob ich weitermache. Also, nee, glaube ich einfach nicht. Halte ich für Blödsinn. Draymond hat noch einen relativ lange anhaltenden Vertrag, der ihm noch relativ viel Geld zusichert. Wir haben nicht zuletzt mit dieser Jordan Poole-Eskapade gelernt,
was war das?
Weiß auch nicht, habe ich vergessen, aber dass Geld für ihn, also was ja auch vollkommen legitim ist, eine gewisse Rolle spielt. Und ich glaube nicht, dass er jetzt in der Situation, also selbst wenn er sich da ein bisschen hinterfragt hätte und also die ganze Nummer, wie das hier gerade abläuft, lässt mich in Frage stellen, ob er sich wirklich da so ein bisschen hinterfragt und reflektiert, weil ich das vollkommen drüber finde und eher denke, Keule, spiel doch einfach wieder und reiß dich zusammen.
Ja.
Und lass diese Taten für dich sprechen, statt irgendwie so eine Tour jetzt zu machen. Aber wie dem auch sei, die macht er jetzt halt, ist okay, aber nee, für mich, also das ich dachte, ich höre auf und dann hat nur Adam Silver mich davon abgehalten, das halte ich für, glaube ich, absolut nicht. Nee.
Es ist halt so ein bisschen, es ist genau wie du sagst, also eigentlich cool wäre es auch aus meiner Perspektive gewesen, sich für sich zu sagen, okay, die letzte Zeit war jetzt absolut nicht optimal. Er hat ja auch diese Counseling-Stunden gehabt und macht das ja auch weiterhin wohl, wie es heißt. Und ich komme jetzt einfach zurück. Ich bin jetzt einfach wieder da. Ich sitze jetzt erstmal noch auf der Bank, bis ich wieder fit genug bin. Und dann fange ich wieder an, Basketball zu spielen. Dann schaue ich, dass ich dem Team helfe. Und das war's. Und das ist halt genau wie du sagst. Jetzt hast du wieder ein Thema außenrum. Jetzt ist es wieder was Großes sozusagen. Jetzt ist es halt auch wieder ein bisschen was, ja, irgendwo ein bisschen den Fokus irgendwo, weil du kannst natürlich auch sagen, es ist vielleicht, man war ja auch so der Klassiker, wenn Trainer sich vor die Mannschaft stellen, ne, den Fokus vom sportlichen Misserfolg wegnehmen. Ne, aber ich weiß nicht, ob das, also ich stelle es mir so, also ich persönlich in meiner perfekten Welt ist es gut zu sagen, nach so einer Phase, sowohl was die Mannschaft angeht, also was ihn individuell angeht, zu sagen, okay, gar keine Nebengeräusche, wir gehen jetzt einfach rein und sind gut so. Kann natürlich auch sein, dass Draymond sowas braucht. Also das ist natürlich auch das Ding, dann kann man natürlich sich wieder überlegen, was ist geläutert, wobei man das vielleicht auch dann noch trennen kann. Dieses, ich brauche diese Aufmerksamkeit auf der einen Seite, aber andererseits, ich muss mich trotzdem auf dem Feld mehr im Griff haben. So, das ist ja, aber wie gesagt, in meiner perfekten Welt wird es auch anders ablaufen. Da hätte es die Meldung gegeben, Draymond kommt zurück, da wäre Draymond jetzt auf der Bank gesessen, vielleicht im nächsten, übernächsten Spiel dabei gewesen. Und alles geht von vorne los. Aber jetzt, genau, hat er seine neue Podcast-Episode veröffentlicht und jetzt.
Genau, hat auch noch eine Vertragsverlängerung mit dem Network unterschrieben, wo er seinen Podcast hat. Also. Ja. Hat da auch da sicherlich drüber nachgedacht, ob er nicht doch aufhören sollte. Und dann hat Adam Silver gesagt: Draymond, dein Podcast ist aber der geil. Ist
so gut.
Mach weiter.
Der ist so gut. Muss er weiter.
Also, keine Ahnung, irgendwie. Ich kann das nicht so leicht ernst nehmen, als jemand, der eigentlich immer pro Draymond war. Aber ich freue mich trotzdem, wenn er wieder spielt, weil ich habe ihm immer gerne zugesehen. So, das ist ja immer noch das Hauptding, aber ich hätte auf dieses Rollout hätte ich verzichten können.
Geht mir auch so. Jetzt, wenn du sagst, du freust dich drauf, wie er spielt. Ich fand jetzt, es war natürlich wieder ein Klassiker, dass Zach Lowe in seiner Folge gestern ziemlich dieselben Themen hatte, die wir jetzt so für die Woche geplant haben. Das ist tatsächlich reiner Zufall, aber kann man ja auch was aufgreifen. Und ich fand, du hast ja Chris Paul angesprochen, der so ein bisschen ein stabilisierender Faktor war, der natürlich auch Creation gebracht hat von der Bank, was jetzt vielleicht irgendwie fehlt. Und Lowe hat dann in den Raum geworfen, gerade auch mit Blick auf die Gesamtkonstellation der Starting Five, willst du jetzt Kuminga aus der Starting Five nehmen? Nicht unbedingt, aber willst du einen Center spielen lassen? Plus Draymond, plus Kuminga, dann hast du drei Non-Shooter auf dem Feld. Willst du vielleicht auch nicht unbedingt. Ob dann Draymond jemand sein könnte, zum Beispiel der von der Bank kommt und dann halt da so auf eine andere Art natürlich als Paul, aber da auch diese Creation-Verantwortung übernimmt. Kannst du mit der Idee was anfangen?
Eigentlich nicht, weil Draymond halt auch der wichtigste Verteidiger ist und die Warriors Platz 29 defensiv waren über die letzten zwei Wochen. Der soll ja auch dabei helfen. Und also ich sehe auch nicht diese Not Jonathan Kuminga, nur weil er jetzt Stunk gemacht hat, auf eine lächerliche Art für jemanden in seinem Alter, der muss jetzt unbedingt starten. Also klar brauchen sie den und klar sollte der Minuten sehen, aber Ich würde jetzt nicht sagen, dass man für den dann Draymond dauerhaft von der Bank bringen sollte. Natürlich kann man das erstmal irgendwie ausprobieren, um den irgendwie wieder so ein bisschen in Game Shape zu bekommen. Aber ich würde halt sagen, du brauchst in der Starting Five eigentlich die Defense. Mhm. Von daher sollte er meiner Meinung nach dann perspektivisch schon Starter sein. Das ist ein bisschen die Frage, was man mit den anderen Positionen macht. Aber Clay ist ja, da wir über die Warriors sprechen, nicht verhandelbar. Curry natürlich sowieso nicht. Die anderen beiden Positionen, da geht's dann halt drum. Es wäre geil, wenn man den Andrew Wiggins von vor 2 Jahren hätte, der halt auch Dreier getroffen hat. Den hat man nur dummerweise nicht mehr. Und deswegen muss man sich da halt was überlegen. Also, was die Leistung in dieser Saison eigentlich, müsste es eigentlich Podziemski sein. Aber Podziemski ist halt auch wieder ein bisschen klein. Der ist zwar ein guter Verteidiger, aber der ist halt ein bisschen klein. Und dann bringst du da halt wieder so ein gewisses Ungleichgewicht rein. Kuminga kann halt Spot-Up-Würfe, die ganz offen sind, manchmal treffen, aber das reicht halt auch nicht so richtig. Und ja, hast du halt einfach ein Ungleichgewicht. Also ich weiß nicht, ob die richtige Antwort im Moment im Kader ist. Außer man hofft auf die Antwort, Moses Andrew Moody. Wiggins, ich kann wieder. Ja, Moses Moody ist ja, also wenn sich jemand so komisch passiv-aggressiv oder naja, eigentlich aktiv-aggressiv über Shams Charania hätte beschweren sollen können, dann wäre das für mich eigentlich noch eher Moody gewesen, weil der ist ja derjenige, der dann auch immer wieder komplett aus der Rotation rausfliegt.
Verstehst du das? Jetzt mal ganz kurz, weil ich sehe es dann manchmal und denke mir so, hä, aber, also nicht, dass Moody das Spiel komplett dreht, wenn er kommt, oder dass Moody irgendwie übernimmt und du sagst, boah, der muss, aber da ist ja wirklich, wie du sagst, also dass er halt einfach teilweise komplett raus ist, weil das heißt ja auch, dass er wahnsinnig viel falsch macht. Aber siehst du Dinge, wo du sagst, okay, boah, Moses, also das geht so nicht raus?
Ich sehe die mehr bei Kuminga und auch mehr bei Wiggins, muss ich sagen. Also ich finde Moody, klar, ist jetzt auch nicht jedes Spiel irgendwie überragend, aber der ist, finde ich, schon einigermaßen verlässlicher Spieler, der halt auch einen gewissen, der ja den Wurf halt schon mitbringt. Ne? Und das ist halt was sie ja eigentlich brauchen. Er ist halt, der Unterschied zwischen ihm und Wiggins und Kuminga ist halt, dass er ein bisschen kleiner ist und nicht so ein überragender Athlet wie die beiden. Und eigentlich brauchen die Warriors halt eine Athletikinfusion und sie müssen größer werden. Und ich glaube, das spricht dann immer so ein bisschen gegen Moody. Trotzdem finde ich es verwirrend bis
verstörend,
dass regelmäßig dann gar keine Minuten für ihn.
Das meine ich halt,
weil er muss ja nicht zwingend starten, aber ihn irgendwie reinbringen, da sollte es, finde ich, schon eigentlich einen Weg zu geben. Stattdessen, also ich meine, wir haben ja jetzt über die letzte Zeit dann noch öfter mal Corey Joseph Minuten gesehen. Warum das geht quasi, aber Moody nicht immer, das verstehe ich dann halt zum Beispiel nicht. Aber wir kommen halt da auch an das Problem, über das wir bei den Warriors also mindestens in dieser Saison, aber auch teilweise schon davor schon halt ein paar Mal gesprochen haben, dass es halt nicht komplett eine Meritokratie ist. Also es wird da nicht automatisch vernünftige Leistungen mit mehr Spielzeit belohnt, sondern teilweise spielen halt andere Sachen eine Rolle, aber eigentlich ist Wiggins ja schon, der kann ja, haben wir ja schon mal gesehen. Und auch Clay, also ich meine, Clay war in letzter Zeit wieder besser, gerade offensiv, hat den Wurf wieder besser getroffen. Defensiv ist eine andere Sache, aber selbst wenn der jetzt gar keine Würfe mehr getroffen hätte, du sagst ja bei Clay trotzdem nicht, du kommst jetzt von der Bank oder wir müssen deine Minuten jetzt erstmal reduzieren für andere, weil die sind im Moment besser drauf. Er ist halt Clay. Bei Clay kann ich das noch besser verstehen. Bei Wiggins ist es halt im Moment echt an einem Punkt, wo man denkt, der spielt halt gerade so schlecht, dass es dann vielleicht einfach besser wäre, ihm eine Pause zu geben, ihn abzugeben oder ihn halt weniger spielen zu lassen zugunsten von anderen, weil er halt im Moment einfach nicht gut spielt. Aber das ist halt etwas, damit sind sie dann irgendwie teilweise sehr langsam, gerade bei den Leuten, die halt für die Franchise was geleistet haben. Was ja irgendwie auch verständlich ist, aber womit man dann halt immer wieder an das Problem kommt, die jungen Spieler fühlen sich dann ungerecht behandelt und sie haben ja eigentlich auch einen Punkt. Also sie werden ja auch ungerecht behandelt, wenn man ganz ehrlich ist.
Ich glaube, wenn wir kurz bei den jungen Spielern bleiben, was ich halt dann nicht verstehe, ist so dieses, ich stelle es mir vor, und das ist wahrscheinlich als Coach dann selber, wenn du es wirklich dann umsetzen musst, kompliziert, aber dass du halt, dass man einen Plan oder einen vermittelbaren Plan hat mit den jungen Spielern und halt parallel zu den anderen. Aber ich kann den Ansatz schon verstehen, dass du sagst, zum Beispiel, du möchtest Wiggins dazu bekommen, dass er wieder in die Nähe von vor 2 Jahren kommt. Weil ich glaube, das Ding ist halt bei Wiggins, wenn er wieder so spielt wie vor 2 Jahren oder ähnlich spielt wie vor 2 Jahren, dann vereint er halt Kuminga und Moody so ein bisschen. Dann ist er nämlich groß und athletisch, kann rebounden, kann aggressiv zum Brett und kann halt auch den Dreier treffen. Und das ist ja genau dann der Spieler, den sie brauchen. Das heißt, und
das du Problem hast es schon mal, die Version von ihm gab es einmal in seiner Karriere.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber sie gab es halt in einer sehr wichtigen Phase für die Warriors. Und dann sagst du halt, okay, letztes Jahr ließ es sich ja auch gut an, bis er dann so lange pausiert hat.
Ja.
Und das heißt, du willst es ja eigentlich, ist ja auch die Aufgabe eines Coaches, wenn du sagst, okay, diese Version gibt es, wie kriege ich, also muss, ist ja die Aufgabe herauszufinden, wie du diese Version eventuell wieder bekommst, beziehungsweise ob es möglich ist und dann, wie es möglich sein kann. Und dann kann ich schon verstehen, dass du sagst, du vertraust ihm, gibst ihn auch wieder in wichtigen Situationen. Du willst ja auch nicht, Wiggins möchtest du ja auch nicht verlieren, also so wie er ja Kuminga kurzzeitig verloren hat. Und das ist das eine, aber dann denke ich mir, okay, aber es muss ja dann trotzdem, also dann, oder was heißt muss, ist immer so ein starkes Wort, aber in meiner Wahrnehmung denke ich mir dann, warum kommt es dann zu so einer Situation wie Kuminga, dass Kuminga sich nicht mehr versteht, was da irgendwie los ist? Oder warum fällt für Moody dann teilweise keine Spielzeit ab, dann wieder 20 Minuten, ohne dass jetzt irgendwie die ganze, weil ich finde jetzt Moody, ich schaue ihm relativ gern zu, ich finde, er macht relativ viele gute Sachen. Er ist jetzt, wie gesagt, er ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie den kompletten Stempel aufs Spiel draufhaut, aber der halt irgendwie, ja, ich sehe jetzt nichts, ich sehe selten was von ihm. Ich sehe natürlich auch nicht jedes Warriors-Spiel, aber ich sehe dann selten was von ihm, wo ich mir denke, okay, wie gesagt, jetzt muss er halt raus. Also warum fliegt er dann komplett aus der Rotation? Also für mich muss es halt einen Zwischenweg geben zwischen, ich versuche die Alten wieder zu kitzeln und ich gebe aber den Jungen irgendwie was an die Hand, weil das brauchen sie ja irgendwie auch. Also so ein bisschen auch so eine Sicherheit. Ja. Also auch so dieses, ja, was macht denn das mit dir? Du machst ein solides Spiel und im nächsten bist du wieder draußen. Dann sagst du, okay, gut, man wird sicherlich miteinander sprechen, aber dann ist es ja trotzdem so, warum?
Und und ich glaube, also das ist jetzt speziell ein Kuminga-Ding, aber vielleicht auch ein bisschen ein Moody-Ding. Es ist halt, die sind beide immer noch echt jung und beide spielen einerseits um den nächsten Vertrag, andererseits ist es halt, glaube ich, schon die ganze Zeit, seitdem sie bei den Warriors so, dass Kerr gerade Kumingas Art von Spiel eigentlich nicht unbedingt bevorzugt. Also so dieses am liebsten den Ball bekommen und dann nicht sofort irgendwie eine Entscheidung treffen, den Ball irgendwie dann wieder weiterspielen, so alles im Fluss der Offense, so die Beautiful Game Warriors, die wir irgendwie über viele Jahre gesehen haben. So die Art von Spieler ist er ja eigentlich nicht. Der ist halt einfach ein Freak-Athlet, der aber auch also sehr gerne zum Korb geht, der jetzt nicht immer den besten Motor hat, nicht unbedingt ein guter Passer ist oder so, sondern halt eigentlich jemand, der dann schon auch Körbe machen will, so mehr oder weniger. Und der da drin auf jeden Fall Talent hat und so, aber eigentlich kein Körspieler ist. Und deswegen frage ich mich da dann auch, also ob es nicht eigentlich einfach an dem Punkt wäre, dass man... Ja, das ist eine sehr legitime Frage, aber also da sagt ja mittlerweile, also ich glaube, auch Warriors-Fans würden dir jetzt nicht sagen, dass das damals die richtige Entscheidung war, ihn zu nehmen und nicht Franz Wagner. Und also
der ja ein Körspieler wäre, eigentlich.
Der ein Körspieler hätte sein können. Ich meine, da kann man aber auch in Frage stellen, ob sich Franz Wagner jetzt in Golden State genauso gut entwickelt hätte, wie er das in Orlando getan hat, weil er einfach nicht so viele Fehler hätte machen dürfen.
Ja.
Es war nicht so, dass er jetzt in Orlando mit dem Ball in der Hand immer alles richtig gemacht hat. Er hat auch eine hohe Turnover-Rate und so. Und
ja gut, aber passt auch noch.
Die hohe Turnover-Rate, aber die erlaubt Kerr den alten Spielern, den jungen Spielern weniger, habe ich immer das Gefühl. Und deswegen, also ich glaube, dass Franz sein Ding dort auch gemacht hätte und dass er ein guter Fit gewesen wäre, aber man weiß es immer nicht so hundertprozentig. Aber klar, also die Warriors haben bis vor diesem Jahr, wo sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut gedraftet haben, also mit Podziemski und auch mit Trace Jackson Davis, der uns alle an unseren guten alten Freund Dale Davis erinnert, weil er sein Sohn ist, davor haben sie halt über Jahre einige Male ziemlich daneben gelegen. Ja. Also in dem Wiseman-Draft natürlich am krassesten, wenn man da bedenkt, LaMelo, die beiden Tyrese-Pieces hätten sie draften können. Also kein Mensch hätte damals an zwei Tyrese Maxey gedraftet. Der ist ja in den 20ern weggegangen, glaube ich. Ja. Aber
und auch Halliburton.
Das könnte alles, ja, ich meine Halliburton, die Draft-Nerds haben schon gesagt, das könnte auch der Beste in den Draft sein. Aber selbst wenn an zwei hätte ihn wahrscheinlich keiner genommen, runter traden wäre vielleicht das Ding gewesen.
Ja.
Alles kompliziert, aber also das, ich meine, es geht ja vielen Teams so, die das damals verkackt haben mit Halliburton. Ne? Deswegen muss man da jetzt auch nicht sagen, so die Warriors, die haben es alles komplett verkackt, aber die haben halt einfach ein paar Jahre im Draft mit diesen hohen Picks, die sie hatten, die eigentlich ein so gutes Team nicht unbedingt hätte haben sollen, haben sie halt einfach nicht die besten Entscheidungen getroffen. Das muss man nüchtern betrachtet so sagen. Das hätte sonst natürlich dazu führen können, dass sie jetzt ganz anders dastehen würden. Aber jetzt stehen sie so da, wie sie dastehen, und das ist im Moment Platz 12. Und man weiß es nicht so recht. Also, hast du dir das Spiel gegen die Raptors angeguckt?
Ja.
Jetzt gerade vor ein paar Tagen. Das war ja schon, also die waren kampflos unterlegen. Die wollten eigentlich nach der, also zur Halbzeit hätten die, glaube ich, alle lieber gesagt, okay, komm, ihr habt gewonnen.
Ja.
Congrats, habt ihr gut gemacht. Wir sind heute ja absolut chancenlos und sind irgendwie zu klein, zu langsam. In Transition kriegt ihr alles, was ihr wollt. Ihr kriegt jedes Mismatch, was ihr haben wollt. Irgendwie ist heute nicht unser Tag. Macht's gut, Leute. Und sowas sollte eigentlich so einem Team nicht passieren. Aber gab's jetzt halt irgendwie schon einige Male.
Ja, das ist so ein bisschen, das war so ein bisschen der Eindruck jetzt, weil ich noch im Vorfeld einfach mehr Spiele angeschaut habe. Es ist halt auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen die Frage, welches Warriors-Team man dann bekommt. Also welche Einstellung bekommt man, welchen Ansatz bekommt man. Es gibt, wie gesagt, das Nuggets-Spiel, waren sie voll dabei. Wie gesagt, sie haben auch diesen, du hast ja schon am Anfang angesprochen, sie haben diesen riesen Vorsprung verspielt. Aber trotzdem, da sahen sie wieder aus wie ein Top-Team im Endeffekt. Also da war trotzdem gefühlt Denver das bessere Team, aber ist ja auch okay, weil Denver ist und bleibt unser aller Favorit, denke ich mal, oder der Favorit der meisten. Dann ist es auch okay, wenn die Warriors nicht das bessere Team sind. Aber sie hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, wenn sie dieser Curry-Turnover und auch generell halt, wie sie den Vorsprung dann verspielt haben. Und genau, und dann ist es halt, dann hast du wieder so ein Spiel wie gegen die Raptors. Und das sollte halt irgendwie nicht passieren. Und das ist aber halt irgendwie auch, es wirkt halt einfach alles so ein bisschen, es steht halt nicht auf sicheren Füßen gerade, was passiert. Ja. Also das, was wir jetzt mit den Lineups, mit den Rotationen irgendwie ansprechen, das ist ja ein Ding. Sie wissen nicht genau gefühlt, was haben sie, was passt zusammen. Es gibt ja auch diese Statistik Kuminga und Wiggins zusammen, was halt bodenlos ist, was die Zahlen angeht. Also das ist halt einfach minus X. Ich habe es gar nicht im Kopf, wie viel es genau ist. Aber dass die beiden halt einfach nicht zusammenpassen. Okay, das geht jetzt irgendwie nicht. Dann probierst du
mal. Bitte, weil das die einzigen überdurchschnittlichen Athleten im Team sind.
Ja. Genau. Und dann startet mal Jackson Davis, dann startet wieder Looney, dann startet mal Podziemski, dann startet Chris Paul. Gut, der ist jetzt raus. Aber es ist halt einfach, okay, es ist halt einfach sehr, noch Stand jetzt sehr, sehr viel Try and Error. Und dann ist es halt eben, dann kann man so ein Spiel mit reinkommen. Ich würde jetzt gerne nochmal zu Kuminga zurück, weil ich finde ihn schon, wir wollen ja immer eine Entwicklung sehen von ihm. Also es war ja so über die letzten Jahre, so dass er mal so ein bisschen mehr Konstanz reinkommt, dass er so ein bisschen, dass er auch mehr reboundet, dass er aggressiver zum Brett geht, da seine Athletik nutzt. Er kriegt es jetzt über einen relativ langen Zeitraum hin, zweistellig zu scoren. Ich finde auch, er geht aggressiver zum Brett. Jetzt wäre meine Frage an dich, bist du denn mal grundsätzlich, wenn du dir Kuminga so anschaust, und jetzt mal kurz ausklammern, dass er sich da irgendwie komisch beschwert hat und gesagt hat, er hat das Vertrauen in Steve Kerr verloren. Aber bist du grundsätzlich mit der Entwicklung Kumingas in diesem Jahr mehr oder weniger zufrieden?
Ich hätte immer noch gerne mehr Konstanz. Ich finde, also so ein bisschen habe ich bei ihm immer noch das Problem, dass es Spiele gibt und Phasen, wo man das Gefühl hat, jetzt fügt er alles zusammen, jetzt ist irgendwie die Aggressivität da, der Drive ist gut, klar, der Wurf ist nicht gut, der war letzte Saison sogar deutlich besser, als das jetzt gerade ist, also von draußen, aber trotzdem irgendwie so die Overall-Aggressivität gefällt mir, es sieht auch mehr Freiwürfe und so, also das ist was. Dann habe ich aber auch immer wieder Phasen, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie wieder so ein, da macht das Spiel zu langsam, da hält er den Ball zu lange, da trifft er dann irgendwie eine komische Entscheidung, da sieht er einen Pass nicht, das ist immer noch was er sehr häufig hat. Und also ich meine, es ist auch irgendwie okay für einen jungen Spieler, aber es ist halt dadurch immer noch ein schwieriger Fit in dem Team irgendwie, weil es halt ein sehr, wie sagt man, ein sehr instinktive Offense eigentlich ist, wo halt Leute schnelle Entscheidungen treffen müssen, wo alles im Idealfall sich ja so ein bisschen wie so ein Jazz-Quintett bewegt, ne? Also viel Freestyle und so. Und das sehe ich bei ihm jetzt immer noch nicht. Ich würde trotzdem immer noch sagen, Kuminga ist ein talentierter Spieler. Diese Bursts, die er teilweise hat, die haben nicht so viele Spieler in der Liga, also so diese athletischen Fähigkeiten. Und ich glaube einfach, dass er wahrscheinlich in einem anderen Team besser aussehen würde als hier. Und also was ich ein bisschen schade finde, ich meine, das ist natürlich auch dann sicherlich dem Spielansatz der Warriors geschuldet, aber meine Vorstellung war schon irgendwie vor der Saison auch immer ein bisschen, okay, jetzt habt ihr Chris Paul, ein Pick-and-Roll-Gott, setzt ihn ein bisschen mehr dann auch mit Kuminga vielleicht mal als Rollman ein, versucht seine Athletik irgendwie da mehr zum Tragen zu bringen. Und das haben sie halt, finde ich, wenig getan. Also Golden State war ja noch nie begeistert von Pick and Rolls und läuft da seit Jahrzehnten weniger als alle anderen. Aber ich dachte, mit Chris Paul könnte man das ein bisschen hochfahren und ihm dadurch vielleicht mehr, also seine Stärken noch mehr akzentuieren. Und ich finde, das wird halt nicht konstant genug gemacht. Und deswegen, also es ist irgendwie okay. Und als anderes Team, also mich würde es ein bisschen abschrecken, wie er sich jetzt beschwert hat, aber trotzdem würde ich sagen, ja, wenn man den kriegen kann, fände ich den schon interessant im richtigen Kontext. Aber ich glaube einfach, dass die Warriors nicht unbedingt den perfekten Spielkontext für ihn bieten und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.
Ja, ich meine, es ist halt auch die Frage, inwieweit du dann für einen Spieler, für einen jungen Spieler in der Entwicklung, also einerseits auch da wieder, du willst ihn ja reinbringen und du möchtest halt, dass er sich bestmöglich entwickelt, aber wie viel Plays du dann oder wie sehr du deine Identität anpassen kannst für ihn, nicht opfern, aber anpassen kannst und wie sehr du das da machen wirst. Und ich persönlich finde ja, ich habe schon den Eindruck, dass auch gerade sowas so jetzt so die Entscheidungsschnelligkeit angeht, dass da irgendwie eine Entwicklung da ist. Also dass er gerade auch aus der Bewegung raus öfter den in Anführungszeichen richtigen Pass findet oder zumindest den offenen Mitspieler findet. Also wir haben jetzt zum Beispiel gegen Detroit, das sind immer sind Einzelbeispiele, ne? Aber gegen Detroit war ein Ding, da ist er Richtung Korb gecuttet, hat dann einen ungenauen Pass bekommen, den er halt nicht direkt, also wegen dem er nicht direkt hochgehen konnte, hat dann aber aus der Bewegung raus direkt Corey Joseph in der Ecke gefunden, der dann den Dreier getroffen hat. Und ich hab so ein paar Mal so das Gefühl in letzter Zeit, dass halt gerade so diese Entscheidung aus der Bewegung raus, dass das, wie du sagst, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, er ist jetzt der perfekte Warrior-Spieler, aber dass das schon auch besser wird. Und das ist ja irgendwo was, okay, es passiert was. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Ich meine, wir haben auch am Anfang gesagt, Kuminga ist noch sehr, sehr roh. Das heißt, du hättest natürlich gern diesen ganz, ganz großen Sprung, aber ich finde schon, dass irgendwie was passiert. Auch so seine Fußarbeit, also wie er dann auch so ein bisschen up and anders oder halt nicht, ja, dann Momente hat, es sind vielleicht auch die Momente, die du angesprochen hast, in denen sich dann alles zusammenfügt, wo er dann auch irgendwie Aaron Gordon aussteigen lässt und dann einen einfachen Leger hat. Und teilweise wirkt es halt dann wieder sprichwörtlich sprunghaft. So, und dann hast du wieder so dieses Ding und ja, es ist irgendwie, ich finde dadurch, er hat sich ja schon so ein bisschen reingespielt. Will es interessant mit Draymond, aber ich glaube auch jetzt für andere Teams könnte es interessant sein, aber sie wollen ihn ja wohl nicht abgeben. Also was man jetzt gehört hat, ist ja eher Wiggins.
Ja, klar.
Aber da ist natürlich, wen bekommst du jetzt dafür? Also welches Team sagt jetzt, okay, Andrew Wiggins, der hat, wenn er wirklich gut war, war es bei den Warriors. Die wollen ihn jetzt gerade abgeben.
Ja.
Deswegen nehmen wir ihn. Der Vertrag ist ja jetzt nicht ganz schlecht, tendenziell, wenn er wieder so, wenn er ein bisschen an sein Leistungsniveau von vor 2 Jahren rankommt, aber ja. Ist die Frage.
Ja, ich denke, also wenn man dafür was zurückhaben möchte, was dem Team hilft, dann müsste man da halt schon wahrscheinlich ein junges Asset mindestens mit dran knüpfen. Es kann natürlich auch sein, dass, also wenn es jetzt einfach darum geht, einen Vertrag abzugeben, dass dann Chris Paul, der wirklich am wenigsten falsch gemacht hat von allen, jetzt gerade aber verletzt ist und halt immer noch einen riesen Vertrag hat, dass er dann derjenige ist, der mit abgegeben wird, zumal sein Vertrag so strukturiert ist, dass der halt auch für ein anderes Team, was ihn aufnimmt, keinen Problem darstellt, weil das, glaube ich, nur teilweise oder gar nicht garantiert ist für nächste Saison.
Ja, stimmt.
Also da insofern könnte man das dann quasi abschreiben. Und das wäre halt bei Wiggins nicht der Fall. Dessen Vertrag läuft, glaube ich, noch 3 Jahre nach diesem hier.
Womit wir eigentlich schon wieder beim Thema wären, oder bei der beliebten Raterunde, welches Team, welche Spieler wären denn interessant für Golden State? Welche Team, also wo gibt es denn überhaupt Möglichkeiten? Also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt aus meiner Sicht, wenn du jetzt in Toronto anrufst und sagst, Pascal Siakam, dann bekommst du zwar Länge und Athletik, aber du bekommst auch kein Spacing, was ja auch ein Problem, also ist ja auch ein Fragezeichen. Also bekommst sicherlich einen besseren Spieler, aber wie ist dann der Fit mit Draymond, mit vielleicht Looney, mit Jackson Davis? Klar, ist Rookie, also es ist jetzt nicht so, okay, wir müssen jetzt den perfekten Gegenpart zu Jackson Davis finden, aber ja, also wo fragst du an? Du möchtest im Optimalfall möchtest du einen langen Wing.
Ja.
Der einen Dreier treffen kann.
Ja, das wäre am besten. Pascal Siakam übrigens im Dezember 37% von draußen, im Januar 62% von draußen.
Er ist doch diese lange Wing.
Pascal Siakam ist ein echt guter Spieler.
Absolut, finde, ja, auf jeden Fall.
Der wird oft negativer gesehen, als er sein müsste. Ich glaube, wenn der, das Problem bei dem ist so ein bisschen über die letzten Jahre gewesen, dass er halt häufig der beste Spieler seines Teams sein musste, obwohl er besser darin aufgehoben gewesen wäre, irgendwie der zweitbeste Spieler zu sein. Und in der Rolle könnte der aber, glaube ich, schon echt ganz vielen Teams helfen. Deswegen bin ich auch total gespannt darauf, was mit dem oder ob mit dem was passiert über die nächsten Wochen. Ist für mich schon so wahrscheinlich der beste Spieler, der potenziell getradet werden könnte. Irgendwie, also nachdem ich jetzt die Raptors ein paar Mal gesehen habe mit Emmanuel Quickley und Barrett und ihm und Und Schröder in dem Closing Lineup, habe ich mir schon auch gedacht, vielleicht solltet ihr das auch einfach weiter beibehalten. Und Scotty Barnes natürlich.
Ja.
Weil irgendwie macht das jetzt mehr Sinn. Irgendwie macht das deutlich mehr Spaß. Aber
ja.
Wir wissen ja, bei Siakam ist die Lage ein bisschen komplizierter. Aber ja, weiß ich auch nicht, ob er jetzt der perfekte Fit ist für die Warriors. Also er wird sie natürlich viel besser machen. Die Frage ist halt, will man sich den holen, wenn sowohl der als auch Klay Thompson nach der Saison Free Agents werden und beide Geld haben wollen? Macht das Sinn, wenn man sowieso, also die haben, glaube ich, in dieser Saison, zahlen sie inklusive Luxussteuern 400 Millionen für ihr Team. Das im Moment auf Platz 12 ist. Das darf man immer nicht vergessen. Da ist dann auch die Frage so, ist es das wert in einer Saison, die sich im Moment in eine Richtung bewegt, wo man vielleicht feststellen muss, es wird nichts.
Ja, genau. Und wie weit kommst du mit Siakam nach oben? Also bist du dann, springst du von 12 auf 2 oder springst du von 12 auf 7, 6?
Wenn überhaupt, ja.
Ja. Und dann eben, und dann bist du wieder bei der Frage des Investments.
Ja. Ja, und also ich glaube schon, dass er sie kurzfristig deutlich besser machen würde.
Glaube ich auch. Also auf jeden Fall.
Ich weiß halt nicht, ob das langfristig dann trotzdem der richtige Fit ist oder ob man sich da eher woanders umhören muss. Aber ich finde es auch schwer, da jetzt irgendwie den Trade zu finden, der alle Probleme löst, weil es dafür einfach ein bisschen zu viele gibt und der Kader halt im Moment in so einem Ungleichgewicht ist. Also ich weiß nicht, hast du noch irgendwie einen bestimmten Spieler oder Spielertypen, wo du denkst, so der würde jetzt, also es muss ja nicht alle Probleme lösen oder so, muss ja nicht, das heißt, okay, jetzt dann Golden State Warriors, perfekt, fünfter Titel ist morgen da, aber gibt es so Punkte, wo du halt ansetzen würdest? Also vielleicht auch mit kleineren Sachen, die ihnen helfen würden?
Also mein erster Punkt wäre Andrew Wiggins, weil der würde schon sehr viel helfen, wenn er einfach wieder zurückkäme.
Spielen würde, ja.
Ja, also das war, im Endeffekt ist es ja so, da hätte man sagen können, weiß ich nicht, irgendwie auch da wieder bist du vielleicht wieder in Brooklyn, Finney Smith, ich glaube, Finney Smith läuft aus, oder?
Das müsste ich.
Oder O'Neal läuft aus, einer von beiden, glaube ich, läuft aus.
O'Neal könnte gut sein. Moment, ich schaue es mir einfach kurz an.
Genau, aber
habe ich nicht alle Verträge.
Das wären jetzt halt wieder Leute, die jetzt vielleicht nicht das ganz große Geld verdienen, die jetzt vielleicht auch nicht, wo du jetzt auch nicht den ganz großen Gegenwert, also natürlich sind es trotzdem interessante Spieler, aber wo vielleicht was möglich wäre. Ich finde es sonst auch immer schwer vom Typen her. Ich bin jetzt halt, das Ding ist jetzt, ich bin jetzt gespannt zu sehen, was jetzt die Rückkehr von Draymond wieder ausmacht. Also weil sie ja irgendwie, das ist ja auch on-off dieses Jahr gewesen mit Draymond. Es gab ja auch schon vorher die 5-Spiele-Suspendierung. Also, und du hast ja die Defense angesprochen, die einfach sehr, sehr schwach war. Man hat es ja auch immer so gesehen gegen Toronto oder auch gegen Denver, wie einfach es quasi war, dann irgendwie Scottie Barnes gegen Steph Curry zu stellen oder Aaron Gordon gegen Steph Curry, die halt ihn einfach überpowern konnten und es kam halt keine Hilfe. Also und da ist halt in dem Moment wäre halt Draymond dann derjenige gewesen, der dann da dem da wahrscheinlich eventuell irgendwas eingefallen wäre. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel bringt das schon? Klar, wie gesagt, dann sind wir, wie sieht dann das Lineup aus? Mit Jackson Davis hast du eigentlich echt einen Big, finde ich, gefunden, der dir extrem viel Energie bringt, der gut am Brett arbeitet, der auch einen ganz soliden Touch hat, finde ich, so um den Ring rum. Und das ist halt, wie kannst du jetzt experimentieren mit dem, was du jetzt gefunden hast, mit dem, was du hast und wie setzt sich das dann zusammen? Und wenn sich die Defense stabilisiert, die Offense ist gefühlt etwas flukier als die vergangenen Jahre irgendwie. Ich meine, wir haben auch diese zwei berühmten Steph-Spiele mit einstelliger Punktezahl und keinem Dreier jetzt gehabt und Clay in letzter Zeit besser, aber auch nicht immer. Es ist nicht mehr ganz so gegeben, wie es läuft. Aber trotzdem, wenn du Defense stabilisierst, die Offense noch gut, dann bist du vielleicht auch wieder ein Stück besser. Ich meine, im Endeffekt, was sie im Endeffekt brauchen, glaube ich, ist halt Länge und Athletik. Also das ist halt, was wir jetzt besprochen haben. Oder reicht es schon jemand zum Beispiel, wenn du sagst, Chris Paul, aber reagierst du auf die Paul-Verletzung, wäre auch eine Frage. 4 Wochen, glaube ich, soll er jetzt raus sein. Und in 4 Wochen wird er wieder evaluiert. Kann
das
sein?
Ja, ich glaube, es waren 5 angesagt, aber also irgendwie sowas in dem Zeitraum, über die Deadline hinaus.
Probierst du in Washington Tyus Jones anzufragen oder sowas?
Ja, das Problem ist, würde ich, glaube ich, nicht machen, weil es war ja jetzt schon ein relativ großes Problem, dass Curry, Paul und dann vielleicht noch Brodzemski und eigentlich willst du Clay auch noch spielen lassen. Das sind halt zu viele deiner guten Spieler sind dann klein.
Überlegen wir mal ganz kurz. Wenn du sagst, okay, du hast Curry, Clay, Draymond, sind sowieso gesetzt. Dann hast du noch Looney, du hast Wiggins, den du spielen lassen willst, keine Ahnung, wie lange noch. Du hast Moody, der eventuell spielt, und du hast Podziemski. Du hast Jackson Davis. Habe ich jemanden vergessen? Chris Paul, wenn er zurückkommt. Dario Saric, der einen ziemlich guten Job macht eigentlich, ne?
Ja.
Das ist ja eine 10er-Rotation. Wen gibst du ab?
Wiggins, Kuminga, alle. Also es sind ja genug Leute, die wo es okay wäre, sie abzugeben, wo es halt immer die Frage ist, was man dafür zurückbekommt. Ich wäre jetzt nicht zwingend davon überzeugt, Kuminga muss bleiben, beispielsweise. Und also
ja.
Für den kann man auch wahrscheinlich am ehesten noch was echt Gutes zurückbekommen.
Zumal du ja, wenn du jetzt schon du hast ja jetzt irgendwie schon, kann sich auch immer klären, ne? Aber du hast ja jetzt schon irgendwie ein Thema mit dieser ganzen Geschichte, dass er nicht zufrieden ist und so. Und wie sehr musst du dann darauf, also wie sehr achtest du auch als Coach unterbewusst drauf irgendwie? Oder wirst halt, du hast halt noch ein Ding, das du irgendwie moderieren musst zusätzlich. Ist Kuminga das wert, dass du das moderieren musst? Keine Ahnung. Also so das, was er dann auf dem Feld bringt. Oder sagst du, okay, er ist für andere Teams interessant. Vielleicht kriegen wir jemanden dafür. Für welche Teams wäre denn Kuminga interessant?
Also ich würde sagen, in erster Linie für junge Teams, die ihm auch die Möglichkeit geben können, halt viel zu spielen und Fehler zu machen und halt viele Touches zu bekommen und so. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht eine Liste vor Augen, was das angeht. Ich kann mal überlegen. Utah ist immer so ein Team, wo man nie so genau weiß, wohin, was die genau machen wollen. Da könnte man überlegen, keine Ahnung, die Hawks oder so. Wie gesagt, ich habe dafür keine Liste. Ich glaube, halt Teams, die jetzt nicht dieses Jahr gewinnen müssen.
Ja, gut, klar. Also da Portland?
Vielleicht.
Wenn man irgendwas, ich meine, da musst du natürlich wieder mit Gehältern gucken, aber irgendwas um Grant und Kuminga aufziehen könnte.
Ja, finde ich nicht grundsätzlich falsch, auch wenn ich mir denke, so die Blazers haben jetzt natürlich auch schon einige junge Spieler, die halt viele Touches bekommen und viel werfen wollen.
Ja.
Also ein bisschen die Frage, inwieweit Kuminga da reinpasst, aber also da passt er zumindest von der Timeline her, würde er da halt gut reinpassen.
Ja. Es bleibt auf jeden Fall interessant bei den Warriors. Also ich mal gucken. Ich finde, wie gesagt, du hast halt auch in der Offense, fand ich jetzt schon auch, du hast halt, es gibt auch da Momente, in denen wirkt es dann auf einmal irgendwie statisch, da werden irgendwie Würfe am Mann genommen oder so, und dann hast du aber auch halt wieder diesen Fluss, also dass der Ball geht nach innen, außenrum rotieren alle, dann stellt Kuminga für Clay, irgendwie kommt hoch und stellt so ein Slipscreen, geht dann direkt Richtung Brett und hat dann einfach ein Layup, und es sind halt irgendwie, da ist dann halt so dieses beautiful Game, was man von den Warriors irgendwie immer gesehen hat, das hast du dann auf einmal wieder. Und ja, also ich weiß nicht, es ist momentan sieht es irgendwie so ein bisschen so aus, als passt sich zurecht zusammen. Sie sind trotzdem ja 5-5 in den letzten 10 Spielen, ne? Hat noch eine positive Bilanz ohne Draymond. Also es ist ja auch noch, sie haben letzte Woche Orlando geschlagen, knapp gegen Denver verloren. Das Toronto-Spiel war natürlich bodenlos. Detroit war anstrengender, als es hätte sein müssen. Sie kommen nicht so richtig in Fahrt. Vielleicht, wenn Draymond zurückkommt und dabei bleibt, vielleicht funktioniert es dann. Man weiß, das ist ja auch noch so das Ding. Man hat ja noch so ein paar Variablen. Findet Wiggins wieder ein bisschen mehr einen Tritt oder. Und dann, wie gesagt, wie viel mehr gibst du Podziemski? Wie viel mehr Zeit kannst du ihm geben? Den finde ich mega geil. Bin ja unfassbar, auch wie er mit dem Offensivhaus annimmt, ne?
Ja. Also Podziemski finde ich auch richtig nice.
Und es ist jetzt. Ja.
Der ist halt, obwohl er jung ist, einfach auch sofort ein instinktiver Warriors-Spieler, ne? Weil er halt einfach so dieses checkt. Aber also. Ich glaube, was das angeht, so diesen Fluss, den werden wir jetzt mit Draymond wieder mehr sehen. Also ich meine, der war ja halt einfach der wichtigste Orchestrator davon über die letzten 10 Jahre. Der versteht Clay und Curry besser als alle anderen, sogar besser als Chris Paul. So
besser als Clay und Curry.
Ja, also ich meine, bei Steph hat man, finde ich, in letzter Zeit schon auch in manchen Spielen so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der mental mindestens, aber vielleicht auch körperlich ein bisschen müde ist, weil er halt mehr den Ball in der Hand haben muss als sonst.
Mhm.
Gerade, also wenn er Paul und Draymond beide nicht dabei waren, da fehlte halt schon irgendwie so ein bisschen Playmaking um ihn herum. Also ich glaube, der wird schon auch sehr, sehr oder sollte schon sehr davon profitieren, wenn Draymond halt wieder spielt und auch dann vielleicht mal mehr als 5 Spiele in Folge macht, ohne irgendeinen Scheiß zu bauen.
Absolut. Hast du noch was für Warriors?
Nö, ich glaube, das reicht.
Das reicht, ne? Dann gehen wir zu 2 Teams, bei denen es momentan deutlich besser ausschaut, die sich vor kurzem getroffen haben, um Trade zu besprechen und dann OG Anunoby nach New York geschickt haben und unter anderem Emmanuel Quickley und RJ Barrett zu den Raptors. Und erst Toronto oder erst die Knicks?
Können erstmal kurz die Knicks abhandeln, weil sie gerade das heißeste Team der Liga sind. 5 Siege in Folge geholt.
5 Siege. Und die Sixers in Philly ordentlich abgezogen.
Das war tatsächlich ziemlich krass. Aber sie haben auch gegen Minnesota gewonnen. Also 2 absolute Top-Teams jetzt geschlagen. Möchtest du an dieser Stelle das Net-Rating der Knicks mit OG Anunoby auf dem Court wissen?
Sehr gerne.
Plus 33 bisher.
Das klingt okay.
Die Defense ist bei 93 Punkten pro 100 Ballbesitzen, was so seit Jahrhunderten nicht in der Liga zu sehen war. Und die Offense bei 126, also auch ganz gut. Insgesamt scheint es bisher ganz gut zu funktionieren.
Es ist schon interessant, gell? Weil es ist ja nicht so, dass Barrett jetzt irgendwie ein schlechter Spieler wäre, was man ja in Toronto sieht gerade. Aber es ist einfach so, Anunoby passt halt gefühlt jetzt für den Anfang, passt halt besser rein, balanciert das alles besser aus. Und dann bist du sowohl, also defensiv war es irgendwie abzusehen, weil wir da ja wissen, was Anunoby so drauf hat. Und zum Beispiel jetzt auch gegen Sixers Maxi verteidigt, ne? Also muss er gar nicht irgendwie, muss er kein Wing sein, sondern hat, genau, stand gegen Maxi. Und, aber
gegen das halt auch Wolves, Edwards, Towns.
Ja.
Alles. Scheißegal.
War irgendwo in der Driving Lane oder im Passweg irgendwie drin und, oder war immer in der Nähe und hat dann auch Offball ein bisschen Chaos gestiftet in der
Zwischendurch noch Deny gegen Chris Finch auf der Bank gespielt, damit er nicht sehen konnte, was passiert. Mit dem einen Arm, mit dem anderen Arm hat er den Steal geholt.
Ja. Überall, der Mann, überall.
Das ist schon krass.
Guter Mann. Ja, und offensiv halt, ja, es ist halt einer, der interessanterweise, er bekommt jetzt auch nicht mehr Möglichkeit, also es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit den Ball bekommt, aber das ist halt der Vorteil, weil du hast ja bei den Knicks schon 2, die sehr viel den Ball haben mit Brunson und mit Randall und die dann auch ja nicht unbedingt dann noch den nächsten Pass suchen und dann hast du halt einen, der halt draußen wartet, der dann halt den Dreier aus der Ecke treffen kann, den du auch ernst nehmen musst als Defense und der dann halt einfach, ja, dessen Skillset einfach irgendwie besser reinpasst oder dessen Spielerprofil, ne?
Ja, der Fit ist halt einfach echt besser, also zumindest wenn er halt damit happy ist, dass es so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht, weil also seine Usage Rate ist niedriger als in jedem Jahr seit seinem Rookie-Jahr. Also das ist schon lange her und wir haben ja seit Jahren immer mal wieder gehört, so OG Anunoby in Toronto vielleicht bisschen zu wenig Touches und so. Jetzt hat er weniger Touches als jemals zuvor, aber es scheint ihm ja irgendwie zu taugen. Also ich meine, OG Anunoby ist ja so ein bisschen aus der Kawhi Leonard-Schule, dass er eigentlich nie lächelt und grundsätzlich nicht der emotionalste Typ ist. Ja. Aber also bisher hat man ja schon den Eindruck, dass das irgendwie für ihn passt. Sie werden ja wahrscheinlich auch mit ihm sich mal verständigt haben über einen, also darf man natürlich nicht, aber über einen möglichen Anschlussvertrag, wenn sie jetzt für ihn traden sollten. Ich glaube, sonst hätten sie den Deal nicht gemacht. Sie haben ja durchaus auch echte Assets für ihn abgegeben, aber es scheint ja zu passen und er ist halt, glaube ich, so ein bisschen. Also defensiv halt so ein Puzzlestück, was ihnen gefehlt hat, aber auch offensiv. Also es passt halt besser, gerade weil er ein limitierterer Offensivspieler ist als andere.
Ja, so, genau. Also,
du willst ihm ja eigentlich nicht unbedingt einen Ball geben und zu sagen, hier, dribbel mal ein bisschen, initiier mal für andere, spiel mal einen krassen Pass oder, sondern es ist ja eigentlich eher, okay, wir haben Leute, die den Ball haben, du stehst da vorne, du bist über die letzten Jahre einer der konstantesten Catch-and-Shoot-Schützen aus den Ecken, also das ist wirklich einer der besten überhaupt. Du kannst da mal abwarten. Der Ball kommt dann irgendwann raus. Wenn der Closeout zu aggressiv ist, dann geh an den Leuten vorbei und stopf den rein. Sonst wirf einfach den Dreier und viel mehr muss er eigentlich gar nicht machen. Und das ist aber halt auch das, was die Knicks in der Rolle mehr gebraucht haben als jemand wie Barrett, der nie ein konstant guter Shooter bisher war und auch halt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat, so im Sinne von, jetzt sollte ich mal attackieren und jetzt spiele ich den Ball weiter oder so. Das war halt, also im Prinzip kann der mehr mit dem Ball in der Hand anfangen, aber es war halt nicht der richtige Fit für die Knicks-Offense. Und deswegen kann man das hier sehen. Ich finde ja nach wie vor, dass irgendwie ein bisschen schade und auch dann für die Zukunft spannend, ob es sich für sie vielleicht ein kleines bisschen rächen wird, dass sie das nicht wirklich mal konsequent ausprobiert haben, Brunson und Quickley zusammenspielen zu lassen, weil also Quickley ist halt schon jemand, der die Offense immer bereichert hat. Und der und Brunson in den gemeinsamen Minuten letzte Saison hat die Net-Rating von plus 12, in dieser Saison von plus 13. Das ist saugut, ne? Aber ja. Thibodeau war da halt einfach nicht so ein Fan davon, das über einen längeren Zeitraum auszuprobieren. Deswegen hat Quickley da halt einfach nur 24 Minuten Spielzeit oder so bekommen. Und deswegen war das dann auch legitim zu sagen, für unser Team brauchen wir gerade jemanden wie OG Anunoby. Der macht uns also auf jeden Fall Playoff-tauglicher, als wir vorher waren, weil er einfach ein Stopper sein kann gegen jeden Flügelstar, den es gibt, und teilweise auch gegen Bigs, weil er einfach so brutal kräftig ist. Er ist ein einfacher Fit für unsere Offense, also machen wir das mal. Und also ja, im Moment sieht es echt gut aus. Trotzdem finde ich die Raptors spannender. Also nicht, weil ich jetzt denke, sie sind jetzt besser oder so, aber ich finde, sie haben, was ihre Identität angeht, einfach noch was Größeres verändert. Also beziehungsweise sie haben sich auf den Weg begeben, eine Identität zu finden. Die Knicks hatten ihre Identität schon.
Die waren schon ein bisschen weiter, genau. Die haben jetzt den Spieler dafür gefunden.
Genau, und haben dafür halt den perfekten Spieler gefunden. Und die Raptors, die sind spannend. Das ist, da tun sich Möglichkeiten auf. Und ich finde, also es macht viel mehr Bock, denen jetzt zuzuschauen als vorher. Also einfach, weil, also Quickley sowieso total unterhaltsam ist als Spieler, aber auch, weil auch da die Balance ist jetzt schon besser. Mhm. Die Offense war über die letzten Spiele richtig gut. Und also auch heute Nacht bei den Lakers hätten sie gewinnen können. Ein paar Sachen am Ende ein bisschen unglücklich gelaufen, die dazu geführt haben, dass Coach Krajakovic sich auch so aufgeregt hat. Also Quickley war auch in der Schlussphase dann gar nicht mehr drauf, weil er ausgefoult hatte und so. Der hat da ein Flagrant One noch nachträglich bekommen, was einigermaßen, naja, albern war, wo selbst die beim Lakers-Broadcast, die jetzt normalerweise nicht dafür bekannt sind, komplett neutral zu sein, gesagt haben, nee, das war nix. Also, kann man sich drüber ärgern. Aber also sie waren in dem Spiel drin und das einzige andere Spiel, was sie verloren haben seit dem Trade, war halt in Sacramento, wo sie auch nur mit 5 Punkten Unterschied verloren haben. Also die waren in allen Spielen drin. Kommende Nacht gegen die Clippers, kann man mal sehen, weil das ist im Moment schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich finde, das macht halt irgendwie Spaß. Und deswegen bin ich auch total gespannt, inwieweit sie jetzt denken, okay, wir sind jetzt schon an einem guten Punkt oder wir müssen jetzt Siakam aber trotzdem noch abgeben. Also, aber ich kann mir halt vorstellen, also ein neuer Kern aus vor allem Quickley und Barnes, das kann richtig gut zusammen werden. Und Barrett, wenn er so die ersten Eindrücke bestätigt, könnte da vielleicht sogar auch reinpassen und halt sein Zuhause finden. Weil die Knicks waren nicht sein perfektes Zuhause, das kann man, glaube ich, feststellen. Er war nie so konstant gut, finde ich, über die letzten Jahre. Man hat immer mal wieder gute Phasen gesehen, aber so richtig effizient und so richtig positiv war das dann meistens nicht unbedingt, weshalb er dann auch oft in der Crunch-Time rausgeflogen ist. Aber der hat ja trotzdem irgendwie viel Talent. Also es könnte irgendwie durchaus auch bei ihm halt noch passen. Und dann hat Toronto irgendwie wieder eine Truppe, wo man lieber mal hinschaut als vorher.
Absolut. Ich würde ganz kurz, bevor ich jetzt was zum Raptors sage, noch ganz kurz Shoutout Isaiah Hartenstein. Weil der ja,
unbedingt.
Jetzt gerade als Starter auch mal einfach Joel Embiid konstant attackiert. Also, und glaube ich, sogar geblockt hat auch. Also macht einen richtig guten Job. Und sein Passing kommt gerade gut zur Geltung. Also
der führt die Liga über die letzten, ich glaube, knapp 2 Wochen bei den Stocks und beim Plus-Minus allgemein an. Ja. Also schon nicht so schlecht, holt Rebounds wie ein Bekloppter. Also,
mega aktiv ist er, ne?
Ja.
Irgendwie für einen Big, finde ich.
Ja, und er schafft's halt auch, also auch wenn er mal so ein bisschen in Foul Trouble gerät, aber er fliegt halt im Moment nicht raus. Und also er hat ja sonst halt noch nie konstant so über 30 Minuten pro Spiel auf dem Court gestanden. Und im Moment tut er das halt, es funktioniert. Und also er macht einen mega guten Job. Also im Moment, ich finde, also was die Knicks halt durch die Verletzung von Mitch Robinson verloren haben, ist, dass sie jetzt nicht mehr 48 Minuten lang einen guten Center auf dem Court haben. Weil es halt nicht so einen guten Backup für Hartenstein gibt, wie Hartenstein es selber war für Robinson. Aber so, der als Starting Center macht der einen überragenden Job bisher. Ja. Also gut, dass du es sagst. Shoutout auf jeden Fall, mehr als verdient.
Und damit wieder zurück zu den Raptors. weil ich auch RJ Barrett, ich musste auch sagen, ich bin da echt auch überrascht, weil ich habe ja dann auch direkt nach dem Trade gesagt, okay, interessant, weil du hast Scottie Barnes, der irgendwie nach innen will, du hast Siakam, der nach innen will, und du hast Barrett jetzt, der nach innen will. Aber irgendwie, wie du sagst, es ergibt irgendwie aus so, wie es dann zusammengeht. Ich habe mir dann auch gedacht, also ich meine, der Ansatz von Rajakovic, wurde ja auch oft gesagt, ist halt auch mehr Fluss eigentlich in der Offense. Und jetzt, und gefühlt sieht's auch so aus, und die Knicks-Offense war ja schon eher statisch. Und gefühlt sieht's jetzt für mich, gefühlt sieht's so aus, auch schöne Kombination. Es sieht für mich so aus, als passierte bei Barrett jetzt auch viel mehr aus der Bewegung raus oder aus dem Fluss der Offense raus. Und er attackiert halt dann und hat damit und hat damit, ist es für ihn irgendwie auch leichter, und ist es aber auch, er ist besser integriert in diese Offense, auch wenn die anderen beiden halt auch in der Zone. Es ist halt irgendwie, er ist jetzt zum Beispiel, das ist ja das, was wir jetzt bei Anunoby, war jetzt keiner, der so richtig gut attackieren konnte oder so richtig, der bei dem Attackieren jetzt irgendwie so das Sahnestück der Offense ist. Und Barnes ist die, ich hab die ganze Zeit den Namen Barnes im Hinterkopf gehabt, sag nicht Barnes, jetzt ist passiert. Barrett, RJ Barrett, der kommt ja extrem gut da rein und hat dann irgendwie seinen Spin-Move und sowas. Also der geht ja lieber nach innen. Und irgendwie, das scheint dann irgendwie auch zu passen, finde ich, weil das halt ist, was er kann. Und ich meine, Quickly, ich bin echt irgendwie so ein bisschen traurig zu sehen, dass Quickly jetzt hier so in Toronto den Sprung endgültig zum Starter macht. Das war ja, wie gesagt, mein Traum ist, wird jetzt einfach weiter nördlich gelebt. Weil er ist schon sehr gut, Emmanuel Quickly.
Ja, ich mag den auch sehr gerne. Hat viel von Tyrese Maxey in seinem Spiel auch.
Ja, schon, ne?
Die waren auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, College-Teammates.
Ja, ich glaube.
Beide Kentucky, ne?
Ja, genau. Maxey hat auch einen Podcast. Ich weiß nicht, ob immer noch jeder hat einen Podcast mittlerweile, auch wir. Und
wir haben den wenigstens schon lange.
Ja, stimmt.
Da war Tyrese Maxey noch, weiß ich gar nicht, in der Schule.
Als wir wahrscheinlich. Angefangen oder mit Emmanuel Quickly in Kentucky, ne?
Das könnte auch sein.
Auf jeden Fall war Quickly auch schon da, und da haben sie sich, glaube ich, auch ausgetauscht, habe ich irgendwann mal gesehen. Ja, also genau, nur halt mit ein bisschen aggressiverer Defense noch, ne? Also es ist halt bei ihm so das, also ja, mega dynamisch, hat den Wurf von draußen, und damit, er bringt halt auch noch mal eine andere Dynamik rein, finde ich jetzt, als Schröder zum Beispiel, weil halt noch mehr Downhill ist irgendwie, und das ist ja was irgendwie den Raptors irgendwie extrem gut tut, plus dann eben noch der sichere Wurf oder der gute Wurf. Ja, es ergibt irgendwie Sinn. Und ich hatte da nämlich auch schon den Gedanken, ja, was ist denn das mit Siakam? Also, klar, hätte er Bock, nochmal zu verlängern, aber kriegst du das jetzt so aufgezogen? Also, oder sagst du, okay, wir versuchen vielleicht noch jemanden zu finden, der noch ein bisschen besser zu Quickly, zu Barrett, zu Scottie Barnes passt?
Ist halt die Frage, ob man da nicht eigentlich auch einen Stretch-Big hinstellen könnte und dann loslegen könnte. Ich meine, er ist halt ein bisschen älter als der Rest des Teams. Das spielt dann vielleicht immer mit rein. Aber also ich habe auch das Gefühl, dass die Raptors selber da auch, also entweder sich halt einfach nicht in die Karten schauen lassen wollen und deswegen Smokescreens in alle möglichen Richtungen schicken. Also man, am Wochenende hieß es ja erst, oh, die Kings rampen jetzt ihre Trade-Gespräche ab für Pascal Siakam. Und das hieß es ja auch schon, es gibt irgendwie mehr oder weniger ein Framework und irgendwie mit Kevin Huerter und Harrison Barnes und Bam. Und einen halben Tag später, nö, die Kings sind raus. Angeblich, weil Siakam denen gesagt hat, dass er dort aber nicht verlängern wird und so. Und, naja, man weiß es nicht so recht. Und dann gab es halt auch Gerüchte, dass die Raptors und Siakam über eine Vertragsverlängerung gerade sprechen. Also, wird sich zeigen. Ein paar Wochen sind noch Zeit, aber ich glaube, also es könnte beides funktionieren. Man könnte jetzt halt sagen, Trade, wir versuchen uns richtig zu verjüngen. Ich glaube aber auch, man könnte sagen, können wir vielleicht auch gucken, dass wir das als Quartett sehen. Also Quickly, Barnes, Siakam, Barrett, und gucken, was ist denn da das Stück, was wir dann dazu noch brauchen. Mhm.
Kann man jetzt gerade zumindest versuchen, ob da intern jemand da ist, weil Jakob Poeltl 2 Wochen raus ist mit Knöchelverletzung. Ja. Aber ja, also quasi Stretch Big, meinst du?
Zum Beispiel, ja. Weil ich glaube, also jetzt erstmal wird Barnes wahrscheinlich ein paar mehr Minuten auf der 5 sehen, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt seine Position eigentlich. Ja. Also der ist ja so ein bisschen überall. Und eigentlich, also idealerweise bräuchtest du halt schon jemand, der irgendwie den Ring beschützen kann und vorne Dreier schießt. Aber damit könnte man dann schon einiges anfangen. Und im Moment, wie gesagt, macht die Offense halt irgendwie Laune.
Absolut. Sind wir damit wieder bei Miles Turner, oder was?
Nee.
Oder ist er endgültig raus aus der Verlosung?
Der ist ja eigentlich auch in einem guten Team.
Bei dem
Defensive. Also die Raptors brauchen nicht einen Win-Now-Trade machen mit einem Team, das 10 Siege mehr geholt hat als sie. Also eigentlich. Muss nicht heißen, dass sie es nicht machen, aber es wäre komisch. Nee, und ich meine, sie haben ja eigentlich schon auch, denke ich, Pläne mit Pöltl. Sie haben ja letztes Jahr erst einen Erstrunden-Pick für den abgegeben, um ihn halt zu bekommen und ihm dann einen neuen Vertrag gegeben. Also
Pöltl ist ja auch gut. Also
Pöltl ist gut, auf jeden Fall in seiner Rolle. Ist halt, mal gucken. Vielleicht läuft es auch auf einen Siakam-Trade hinaus. Ich glaube, also
für Zach LaVine meinst du?
Nee, meine ich nicht. Aber irgendein Team wird Siakam bereichern, wenn er dann dort landet. Mal schauen.
Ja, also es würde, ich glaube schon, dass es für mehrere Teams Sinn ergeben könnte, wenn sie ihn bekämen. Okay, sie.
Ja. Da nimmt er halt schon irgendwie wieder viele Touches, aber warum nicht? Also besser machen würde sie auf jeden Fall.
Ja.
Also, sie ist halt jetzt auch schon gut genug.
Ja. Und da ist auch schon mal das Ding, okay, es ist schon gut, potenziell sind wir besser, aber was nimmt es uns dann von der jetzigen Dynamik, nimmt es uns dann weg? Müssen wir uns erstmal wieder irgendwie aneinander gewöhnen und dann gewöhnen wir uns so, also in der Realität so daran, wie es in der Theorie erscheint und dann bist du halt auf. Also ich glaube, da musst du schon viel überlegen. Und
ich muss erstmal überlegen, ob ich den Satz verstanden habe oder ob da dabei jetzt der Kopf zum dritten Bein wurde.
Regelmäßig, aber das ist ja der Optimalfall, wenn der Kopf zum dritten Bein wird. Ja. Weil dann, ne? Freunde der Sonne.
Ja.
Raptors bleiben auf jeden Fall interessant. Und im nächsten muss ja auch Richtung Trade Deadline mal gucken, ob noch was passiert. Weil sie haben wir ja auch schon angesprochen, sie haben ja noch ihre ganzen Picks. Und
den Evan Fournier-Vertrag.
Genau. Vielleicht geht da noch irgendwas. Wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Und melden uns diese Woche auf jeden Fall nochmal. Ich habe schon gesagt, Freitag sprechen wir mal über die Lakers und was da so im Argen liegt, abgesehen davon, dass eventuell etwas Shooting fehlt und Creation, aber ja, wir schauen uns das mal an.
Spoiler-Alert, was?
Ja, ein bisschen kleiner Cliffhanger.
Pulver verschossen.
Sylvester Stallone mobilisiert.
Ja, stark.
Ja. Für den Moment sagen wir erstmal danke. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und solltet ihr ab sofort öfter reinhören wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, gar kein Problem. Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram. Schaut, wenn ihr Lust habt, auch mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit. Richtig. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Andererseits gibt's extra Content. Da werden wir jetzt auch wieder ein bisschen hochfahren. Das ist in letzter Zeit etwas kurz gekommen, so rund um die Feiertage und so und mit anderen Geschichten, aber da gibt's jetzt ab jetzt wieder mehr. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.
Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.